With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Sag was.
Die Tasse ist heiß.
Ach so, ja. Wenn du auch einen heißen Tee vorher trinken musst.
Zu so einem Sonntag gehört eine heiße Tasse Tee.
Da hast du recht, das passt sehr gut.
Zu mir eigentlich zu jedem Tag.
Wobei zu unserem Vorhaben heute würde eine gute Kanne Grog besser passen.
Wahrscheinlich sich Mut antrinken, ja, genau. Bevor man wieder ins Wasser geht.
Ja.
Ja, herzlich willkommen. Episode 27 ist das tatsächlich schon.
Mann, die Zeit vergeht.
Die Zeit rennt. Tempus fugit, wie der Lateiner sagt. Ist es Latein oder Griechisch? Nee, ist Latein, würde ich sagen.
Das klingt nach Latein. Ich hatte kein Latein, ich hatte Spanisch.
Das einzige Latinum, das ich hatte, war von Quark bei Deep Space Nine.
Hast du doch eigentlich echt was auf der Pfanne.
Einzige Latinum. Und natürlich das aus den Asterix und Obelix-Heften. Herzlich willkommen. Die 100 besten Filme aller Zeiten, zusammengestellt aus Toplisten von IMDb, Box Office, Mojo, Empire Online, Cinema auch. Und ich sage, Tag, Herr Meyer-Sava.
Bien. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Kuhlmann.
Hallöchen. Zuletzt auf der 62, Sofia Coppolas eigenartig schönes Meisterwerk von einem Kunstfilm oder Kultfilm, Lost in Translation. Und da gab es dann schon eine Mail von Konstantin V., der hat uns an kontakt@podcast-1 geschrieben. Danke für diese Ausgabe, den Film mochte ich eigentlich nie leiden, aber ihr Vögel habt es geschafft, dass ich mir den nochmal angetan und dann nach all den Jahren für gut befunden habe.
Ah, siehste, zweimal gucken hilft.
Konstantin, one is glad to be at service. Warum der uns als Vögel bezeichnet, das erschließt sich mir nicht so ganz.
Wenn ich mir dich so anschaue, dann...
Hauptsache Feedback. Danke, Conny. Wenn der zu uns Vögel sagt, kann ich auch zu Konstantin Conny sagen. Er wird wissen, wie ich es meine. Sehr schön. Also, heute haben wir tatsächlich mal wieder bei 100BFATS einen Paten in der Sendung. Wie schön und was für einen. Jetzt werden wir das nochmal ganz genau erarbeiten, wie lange wir uns kennen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Sind immer mal wieder bei
ist dehnbar.
Pressevorführung und bei Interview Junkets zusammen. Ich begrüße den Filmemacher und Filmverrückten und Filmjournalisten und Kritiker und coolen Typen und verheirateten Menschen. Philipp Teubner ist im Haus.
Ich grüße euch auch. Hallo.
Hallo Philipp,
Hallöchen.
Schön, dass du da bist.
Hallöchen. Wie viele Podcasts hast du schon mitgemacht?
Podcast tatsächlich, dies ist meine Premiere. Ich bin jungfräulich.
Oh. Das ist toll. Und dann auch noch so eine High-Society-Nummer hier, so eine High-End-Produktion hier bei Podcast 1. Philipp, ich habe überlegt, seit wann kennen wir uns? Kannst du das sagen?
Also definitiv.
Hast du irgendeinen Film, wo dir das so direkt einfallen würde?
Das ist sehr schwer. Also du warst zwar immer sehr auffällig und laut, speziell vor und nach dem
das
Film.
Das hat sich nicht geändert.
Deswegen ist es auch schwer, jetzt auf einen Film zu reduzieren. Ich weiß genau, dass es mehrere Pressekonferenzen gab, bevor ich dich persönlich erkannte, wo ich immer dachte,
nicht in Ordnung.
Also du hast auf jeden Fall mehrmals Michael Bay sehr viel Freude bereitet in den Pressekonferenzen und danach habe ich dich irgendwann mal angesprochen, was denn los ist.
Ob du halt deine Tabletten schon genommen hast.
Ja, wenn die Chefs sozusagen von den Filmfirmen mich dann vor den Pressekonferenzen beiseite genommen haben und gesagt haben, kannst du bitte dem Michael auch gleich eine gute Frage stellen und so, das haben die öfter mal gemacht, ne, dass sie uns beiseite genommen. Wenn es ein Riesenpanel ist, ne, wenn man bei so einer Pressekonferenz dann stehen da irgendwie so oder sitzen da 10, 20 Leute und du sollst halt den Beleuchter und den Hund fragen, wie denn die Dreharbeiten so waren. Und dann haben die natürlich Angst, dass halt, wenn Bruce Willis da sitzt, nur Bruce Willis was gefragt wird. Und dann kommt halt eben der Chef an von einer Paramount oder sowas und sagt, hey Stefan, frag doch mal den Drehbuchautor und da, den Typ mit dem Zottelbart, frag dir noch auch mal was. Aber was hast du gesagt? Laut und was war ich? Aufdringlich? Was ist bei mir hängen geblieben?
Laut und auffällig.
Auffällig, laut und auffällig. Das klingt wie so ein Eintrag ins Klassenbuch. Ja, also guck mal, bei dir ist ja auch so, dass du quasi mit deiner Familie auch schon seit vielen Jahren das machst, ne?
Das ist die Sache. Ich habe nie die Chance gehabt, mir irgendeine andere Karriere zu überlegen, weil mein Vater ist Kameramann und Regisseur, meine Mutter ist Journalistin aus dem Kulturbereich und ich habe dementsprechend nichts Vernünftiges gelernt, nichts Vernünftiges mitgekriegt im Leben und dachte, so funktioniert es.
Mhm. Ja. Wie der Vater, so der Sohn.
So muss das sein. Weil, genau, das fand ich immer ganz schön. Ich habe euch ja auch, bevor wir jetzt so näher gerückt sind, wir zwei beide, hat auch mal dich und deine Mutter und deinen Vater halt gesehen, ne, wie er da zusammen abhängt und so. Das fand ich ganz schön. Und jetzt sitzen wir ab und zu da und gucken
uns zusammen. Gut, also das heißt, wir haben jemanden im Studio, der wirklich weiß, was er tut, scheinbar.
Ja, also pass mal auf, ich habe hier ein bisschen recherchiert und so. Du kannst ja gleich sagen, das stimmt gar nicht, die verbreiten Lügen da in diesem Netz. Kunsthochschule Kassel?
Das ist korrekt.
Warum?
Ich hätte ja...
Weil das kann.
Auch das ist eine Möglichkeit. Ich wollte in jedem Fall Regie studieren und habe mich, als ich 24 Jahre alt war, beworben, 23 Jahre alt. Und als Berliner, ähnlich wie du, wäre ich jetzt auf die Idee gekommen, man kann sich an der DFFB bewerben oder in Potsdam, Babelsberg. Genau, genau. Und mein Vater hatte dort nämlich auch Kamera studiert. Ja, und wie das so ist, da bewerben sich auf 10 Plätze viele, viele hundert Leute. Mhm. Und dann hätte ich jetzt noch mal ein Jahr warten können. Und dann gab mir jemand einen Tipp. In Kassel, Kunsthochschule, gibt es auch eine Filmklasse. Da kann man auch Film studieren. Und das Interessante waren die Professoren. Deswegen habe ich mich dort beworben. Das waren zwei Professoren, die nicht aus Deutschland kamen, bei denen man nicht deutschen Fernsehfilm gelernt hat, sondern
Schnitt, Gegenschnitt.
Die haben mit Tarkowski angefangen und haben ihre Erfahrung aus der FGIC, das ist die Moskauer Filmhochschule, einem vermittelt. Und das war richtig gut. Die haben vielleicht nicht die Mittel wie in Potsdam-Babelsberg, aber die haben uns ganz schön geistigen Einlauf verpasst.
Nicht schlecht. Ist man da auch von der Documenta ein bisschen beeinflusst?
Die Kunsthochschule definitiv. Und wir haben das natürlich als Studenten auch mitgenommen. Aber als Filmstudent waren wir dann natürlich trotzdem überall dort, wo unsere Filme stattfanden. Und das war insofern zum Glück nicht nur auf Kassel begrenzt.
Und Kassel ist, glaube ich, auch ein Ort, wo man studieren kann. Ne? Da ist ruhig, da kann man ein bisschen was lernen.
Ich muss tatsächlich an dieser Stelle zugeben, also das Einzige, was ich kenne, ist Kassler. Schmeckt mir gut, aber ich war noch nie in Kassel.
Ja, ist
also
ähnlich, ist, aber was anderes.
Ich bin in vielen deutschen Städten gewesen, die hässlichste war Hannover. Auch da entschuldige ich mich an dieser Stelle, aber es war halt einfach so.
Da kann sich Kassel gleich anschließen. Die haben zwar ein sehr schönes Schloss, aber das wurde auch komplett zerbombt im Krieg. Ne? Also ist nichts übrig geblieben. Der Kessel von Kassel, Bomben ohne Ende. Und das, was da alt ist, wurde wieder neu aufgebaut.
Kenn ich nur vom Hörensagen, dass du den Kessel von Kassel mitgemacht hast, das ist ja klar, Herr Bayer.
Natürlich. Hitler hatte da seine Waffenindustrie auch. Und der hätte ja gerne auch, wenn er den Krieg gewonnen hätte, dort seine große Abschlussdemonstration oder Parade gehalten.
Ach, hätte gerne. Nicht. Wie ist das denn ausgegangen?
Ja, das weiß keiner so genau. Auf jeden Fall, worauf sie sehr stolz sind, ist, dass dann zum Berg hoch steht dann immer noch der Herkules in Kassel. Das ist so eine.
Ach ja, stimmt. Das ist auch
und die Umgebung ist schön. Die Stadt hat halt das Problem, dass sie sehr zerstört war und dementsprechend sehr 60er, 70er Jahre neubautenmäßig eigentlich kein richtiges Gesicht hat.
Okay. Dann als Titel Mediengestalter Bild und Ton, das ist dann sowas Komplettes. Da steht dann als Zusatz Cine Plus.
Das war in Berlin, das war bevor ich Film studiert habe, weil man
das
sollte.
Das war davor.
Ah, okay. Man sollte, bevor man Film studiert, vielleicht schon ein paar praktische Erfahrungen gesammelt haben. Und das ist eine Berliner Postproduktionsfirma. Da habe ich schneiden gelernt, da habe ich gelernt, wie man eine Kamera aufbaut, abbaut, wie man Farbkorrekturen macht.
Hatten die ein Büro in Steglitz zufällig? Ich meine, mich erinnern.
Cine Plus ist sehr groß, ne?
Ja, ja, klar. Und ich glaube, die hatten Büro und Steglitz, habe ich auch da vorbeigelaufen. Siehst du, du bist halt richtig zu den Leuten gegangen, zu den Professoren. Ich habe mir halt Dokumentationsvideos oder im Fernsehen halt Sachen angeguckt von Jim Henson und habe mir so mein gefährliches Halbwissen aufgebaut. Bist tatsächlich, ne, das muss man jetzt auch mal sagen, ne, also meist Freelance tätig, ne, also auf jeden Fall, also als Journalist, ne, als Filmkritiker, wie hoch ist der Anteil? So.
Naja, durch Corona hat sich das jetzt ein bisschen wieder verändert. Die Filmkritik macht sicherlich so das Brot- und Buttergeschäft, weil man jede Woche neue Filme hat, über die man Beiträge machen muss, über die man schreiben muss.
Muss. Ja, manchmal ist es ein Muss. Ne?
Ja, man darf auch.
Vergessen die Leute manchmal, dass es manchmal auch ein Muss ist. Nicht immer ein schön, oh danke.
Wenn man Geld verdienen will und jede Woche, dann wäre das Muss vielleicht auch mit dabei. Mhm. Ansonsten, es macht sehr viel Spaß. Also dadurch, das ist ja eine Ergänzung zum Filmstudium etc. Jede Woche viele, viele Filme sehen. Das ist fantastisch. Mhm. Ansonsten mache ich halt meine Filmprojekte, die dauern länger. Und da plant man manchmal ganze Jahre. Und das kann man nicht so genau von Monat zu Monat wissen, wie sich das entwickelt.
Und genau darauf wollte ich jetzt hinaus, denn ganz groß geschrieben halt Philipp Teubner, Filmemacher. Du hast halt wirklich schon eine Menge Sachen auf dem Kerbholz, muss man halt einfach sagen. Ne? Also, du hast mehr Dokumentation abgeschlossen, als ich angefangen habe. Also von daher ist es halt schon mal, weißt du, das ist schon eine Menge. Ich habe mir diese Liste mal angeguckt. Du kannst ja gleich schreien, das stimmt alles gar nicht. Das haben irgendwelche Wikipedia-Leute da eingetragen. Aber ich meine, ich habe auch das ein oder andere gesehen, die wunderbaren Welten des Christian Steyer.
Genau, das war, also. Oder das ist ein Schauspieler und Musiker, der in der DEFA groß geworden ist nach wie vor sehr aktiv ist. Und zu seinem 70. Geburtstag war das ein Dokumentarfilm über sein Leben. War sehr schön.
Ja, toll, klasse. 100 Jahre Aquarium Berlin.
Das war mein Abschlussfilm.
Das ist toll. Also das ist eine tolle Nummer gewesen. Also warum, wie kam es dazu?
Abschlussfilm. In Kassel hatte ich das große Problem, worüber mache ich jetzt einen Abschlussfilm? Ich hätte auch gerne was inszeniert, aber das ist eine Kostenfrage. Das Geld, was zugeschossen wird für einen Abschlussfilm direkt von der Uni, ist begrenzt. Das sind etwa 3.000 Euro. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit viel Kooperation mit dem Zoo und dem Tierpark. Wir hatten so kleinere Filme fürs Internet für die gemacht. Und ja, dann hat sich ergeben, dass das Aquarium lief auf den 100. Geburtstag zu und ich fand raus, das ist auch das älteste moderne Aquarium der Welt. Das ist sozusagen das erste Aquarium, was auch nach wissenschaftlichen Maßgaben entstanden ist, noch so ein bisschen mit den Erfahrungen des Brems Tierleben und solchen Sachen. Mhm. Und das ist ja ein wunderschöner Bau. Das ist ja auch kein heute moderner Aquariumsbau, sondern das ist ja fast märchenhaft, wenn man da reinkommt.
Ja, auf jeden Fall.
Und da hatte der Zoo damals gedacht, wir hätten vielleicht gerne irgendetwas zum 100. Geburtstag. Und ich habe mir auch gedacht, da könnte man vielleicht ein bisschen ein größeres Ding draus machen. Und dann ist da ein 90-Minuten-Dokumentarfilm geworden. Und ein bisschen Kulturgeschichte, ein bisschen Tierfilm, ein bisschen hinter den Kulissen. Und ja, das war schön.
Mhm, das glaube ich.
Das auch nur zu empfehlen, ganz wunderbar. In welchen Mediatheken kann man den finden, außer bei dir zu Hause?
Ich weiß nicht, der wurde in erster Linie vom Aquarium direkt vertrieben, auf DVD dort.
Genau.
Die haben eigentlich auch die Rechte drauf, deswegen weiß ich im Moment nicht, ob der auf irgendwelchen Mediatheken zu sehen ist, aber ich werde mich da auch nochmal kümmern.
Auf halber Strecke der Regisseur Andreas Dresen, Hauptstadtzone, Friedrich Schiller, der Spaziergang hast du gemacht, das nennt sich dann Essay, sowas, ne? Steht da im Text drin. Neues aus Babel, die Dokumentation, du hast für Amnesty International auch gearbeitet, ja?
Das war im Rahmen des Studiums, das war eine Art Social Spot, nennt man das, glaube ich.
Social Spot. Die befleckte Venus?
Das war ein schönes Projekt, das war auch im Rahmen des Studiums noch ein Projekt, was ich in Kooperation mit der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg gemacht habe. Mhm. Die Kamerastudenten dort müssen immer einmal so ein Projekt machen, wo sie mehrere Kameras gleichzeitig wie so eine Studiosituation machen, wo sie das lernen sollen. Und die Regiestudenten in Babelsberg waren zumindest zu der Zeit zu fein, um dafür nun sich was Sachen ausdenken zu wollen. Die wollten nur ihre eigenen schönen klassischen Filme machen.
Okay.
Und da hat sich das da sich die Professoren kennen etc. ergeben, könnt ihr uns nicht was schreiben, könnt ihr da nicht irgendwelche Konzepte, wir wollen nicht nur irgendeine Fernsehshow machen. Und dann habe ich so eine Art Situation, 19. Jahrhundert, preußischer Kunstclub, wo der Kriegsrat, der Finanzrat, der Justizrat und all diese Herren sind und der einzige wirkliche Künstler im Kunstclub ist halt dieser kleine Künstler, den keiner ernst nimmt. Und am Eingang steht so eine Venusstatue und jeder dieser hohen Herren hat beim Reingehen immer der Venus auf den Hintern gefasst und der Hintern ist nun nicht mehr sauber, er ist befleckt. Und es wird darüber diskutiert, wie der zu säubern ist. Die Lösung, der Künstler fliegt aus dem Club.
Ach so, ja klar. As you do. Das sind so viele Projekte. Ich fand den Übergang von 100 Jahre Aquarium Berlin zu unserem heutigen Film. Eigentlich, der ist auch so schön.
Oh ja.
Eigentlich ist er sehr schön. Aber ich wollte noch so viele andere Sachen abhaken. Ne? Also, dass du hast für den MDR halt auch gearbeitet und so. Also, wir machen das immer gerne, dass wir halt vorstellen, wer hier sitzt und was diese Person dazu berechtigt, sich hinter ein Mikrofon zu setzen und zu behaupten, sie hätte Ahnung von Film. Also, Philipp hat ganz, ganz viel gemacht. Ich feiere mit meiner Frau alle 5 Jahre Hochzeit. Also tatsächlich mit einer riesen Party und wir laden immer nur Leute ein, auf die wir Bock haben. In das Raster bist du noch nicht gefallen, Herr Meier. Aber bei der nächsten seid ihr dabei. Und Philipp war mit seiner lieben Frau auch dabei bei der letzten Party, die wir halt gefeiert haben. Und dann ist es auch bald wieder soweit. Siehst du? Und dann sind wir auch mal wieder eingeladen.
Es könnte aber hinkommen, dass wir diese 5 Jahre, da haben wir uns kennengelernt, oder?
Das 2016, Ende 2016. Nee, das war Ende 2016, haben wir uns ja erst kennengelernt. Gut. Mein lieber Herr Meier. Oh Gott, habe ich hier noch rausgekommen. PTP-Films ist jetzt der offizielle Titel deiner. Sag mal, das ist schwierig,
nein,
ja?
Also tatsächlich, unser Unternehmen heißt FTV, Teubner Film- und Fernsehproduktion. PTP war so ein bisschen mein Kürzel, als ich noch studiert habe, bevor kommerziell wurde.
Okay.
Meine Güte, muss man echt aufpassen.
Man lebt vom Beruf.
Ja, also, du hast einen bestimmten Buchstabenkombination. So die Rechte nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, ob ich daran die Rechte habe, aber ich bin deswegen jetzt sehr pingelig, weil wir gerade auch, was die exakte Rechnungsführung betrifft, gerade mit den Kollegen vom Finanzamt Probleme hatten, weil ist das jetzt FTV Teubner oder FTV Film- und Fernsehproduktion? Manchmal steht es so da, manchmal steht es so da bei den Kollegen und da mussten wir jetzt erklären, ja, A, Familienunternehmen, das ist jetzt alles eins und zweitens, ist doch egal.
Uiuiui, habe ich ein Wespennest gestochen. Oh, siehst du, ja. Und da habe ich Glück, wenn ich filme einfach irgendwas, setze mich zu Hause alleine hin, schneide das und dann zeige ich es meinen Kumpels. Deswegen habe ich diese Sorgen noch nicht.
Du bist auch mehr bekannt als Filmkritiker.
Ja, bis jetzt. Ja. Mein großer Moment kommt noch. Meine 15 Minuten rum. Ja, also kommen wir zum heutigen Film. Also so schön wie dieser Übergang von 100 Jahre Aquarium war, Berlin war, zu sagen, Mensch, in diesem Aquarium gibt es ja auch Haie.
Ja. Oh, welcher Film könnte es denn sein? Megalodon.
Ah, Megalodon, ja genau. Also der heutige Film auf Platz 61. Der Film, der dafür gesorgt hat, dass viele, viele Menschen sich nicht mehr ins Wasser getraut haben.
Eigentlich alle.
Einer der ersten Blockbuster überhaupt, wenn nicht der erste Blockbuster überhaupt, der das Wort mit kreiert hat, weil die Leute tatsächlich um den Block rumstanden, um sich Kinotickets zu holen. Der ein oder andere wird es ahnen. Es geht um Steven Spielbergs absoluten Klassiker-Horror-Kultfilm Jaws, der weiße Hai, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Peter Benchley. Der hat darin Haiangriffe.
Als du Hai sagtest, hat es geblitzt.
Krass. Wow. In dem Moment hat es gedonnert und geblitzt.
Und dann gedonnert.
Was ist hier los? Haiangriffe von 1916 hat er da verarbeitet, der Herr Benchley. Es geht um den Badeort Amity. Also für die Menschen, die Geschichte vielleicht nicht kennen, der Badeort Amity, Polizeichef Martin Brody, gespielt vom wirklich tollen Roy Scheider. Bürgermeister Vaughn ist dabei, Murray Hamilton, Meeresbiologe Matt Hooper, Richard Dreyfuss, ach super. Quint, Robert Shaw, nicht wahr? Und die haben die Mission, diesen großen weißen Killer-Hai zu jagen und zu erledigen. Und jetzt ist, ich finde es so schön, wir hören mal nämlich in den wunderbaren Originaltrailer von damals rein. Es ist einfach göttlich, bitte Ton ab.
Erleben Sie Universals atemberaubende Verfilmung von Peter Benchleys Bestseller Jaws. Der weiße Hai.
Erst jetzt habe ich gehört, dass es letzte Woche schon eine Tote gegeben hat. Und Sie haben es gewusst. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Und Sie wussten, dass er gefährlich ist. Aber Sie haben die Menschen schwimmen und baden lassen.
Eine psychologische Frage. Schreien Sie Barracudas, dann werden Sie sagen, ha? Was? Schreien Sie Haie, dann haben wir am 4. Juli eine handfeste Panik.
Es ist wahr, dass die meisten Menschen, die von Haien angegriffen wurden, sich nur in 1 Meter Wassertiefe befanden und nur 3 Meter vom Ufer entfernt?
Ja. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor. Eine reine Fressmaschine. Die Strände schließen, damit ist es nicht getan. Wir müssen jemand anheuern, der uns den Hai tötet.
Übler Bursche, aber ich fange ihn und bringe ihn um.
Hast du nicht gehört,
dass dein Vater gesagt hat, du sollst rauskommen.
Dieser Hai beansprucht einen ganz.
Wir werden ein größeres Boot brauchen.
Das ist ein 6-Meter-Bursche.
Über 7. 3 Tonnen gebe ich dem.
Hallo, ist doch Mann, er kommt direkt auf uns zu. Sind Sie eingeschlafen? Warten Sie nicht auf mich.
Jetzt!
Schieß!
Auch die Synchronstimmen der 70er mag ich auch sehr gern.
Wir haben uns letztens schon darüber unterhalten, Philipp und ich, über diese wirklich tolle alte Synchronfassung. Die ist vor ein paar Jahren neu synchronisiert worden, weil er halt remastered wurde. Und die ist auch gut geworden, diese Synchronfassung. Aber dieses alte Ding von damals ist einfach ja, genial, toll. Eine der besten Synchronfassungen, die wo gibt, da wo.
Man fühlt sich auch so wohl mit den Stimmen, weil man kennt die aus 200 anderen Filmen.
Ja, genau. Das war so eine Clique, ne, die so gearbeitet. Kannst du dich dran erinnern? Also bevor wir Herrn Teubner fragen, wir haben ja nachher unsere berühmten 7 Fragen. Kannst du dich dran erinnern, wann du das erste Mal Der Weiße Hai gesehen hast?
Ich war noch sehr klein. Ich glaube, der kam ja raus so Ende der 70er, oder? 78, sowas?
77.
77, genau. Hätte ich jetzt auch gut gesagt. Hast du auch gut? Und ich war da in der Mitte der 80er wahrscheinlich 7 oder so. Oder 8.
Ja.
Ja, also zu früh. Weil der Film ist, glaube ich, ab 12, oder?
War der nicht sogar ab 16 damals? Ich würde sagen, ja. Gab es da zu der Zeit schon 16?
Es kann sein, dass er damals ab 16 war und heute runtergestuft wurde.
Aber damals war das noch ein bisschen anders. Da waren die Kinos nicht so penibel damit.
Genau.
Sondern so dein kleines Kind. Also hier und dort hast du dein kleines Kind in die Hand genommen und hast gesagt: Ja, ist ja kein Problem, setz dich hin, hier, guck dir das mal an. Sind Sie sicher, dass Dirty Harry der richtige Film für Ihr Kind ist? Ja, passt schon.
Ich rauche einen dazu.
Passt schon. Ich weiß, dass der mich beim ersten Mal. Da habe ich wirklich richtig Angst gehabt. Also das fand ich, also
Dirty Harry oder Weiße Hai?
Der Weiße Hai. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie jung ich war, aber das muss auch so in dem Dreh gewesen sein.
Es ist eine tiefe Angst, die sich manifestiert hat durch diesen Film.
Das stimmt. Und das hat sich durchgetragen durch mein Leben, bis ich mal Jahrzehnte später in Australien in der Silvesternacht tatsächlich nackt baden war.
Da ist der echte Weiße Hai.
Nee, und da bist du so im Meer und denkst so, oh, was ist für, ist ja so toll. Wir haben so auf den Strand geguckt, da hast du so die Lichter gesehen, die Leute haben Silvester gefeiert und bist halt im Pazifik, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht so, Moment mal, also was hier so alles unter mir jetzt eigentlich theoretisch schwimmen kann.
Ist das echt?
Das ist, glaube ich,
nicht eingespielt.
Nicht eingespielt. Am Tag der Aufzeichnung gab es ein Gewitter.
Das
so
ist
was.
Wahr.
Zieh dir das mal rein. Nee, und dann war ich da im Wasser und dann merkte ich halt, also dann ist mir sind erst mit diese Gedanken gekommen. Ich gedacht, ja, hier gibt es doch auch Haie und so. Bist du bescheuert? Dann musste ich aber ganz schnell aus dem Wasser raus, um kurz nach Mitternacht, weil ich gedacht habe, so, und das hat mich wirklich ewig begleitet. Also sobald das Wasser ein bisschen tiefer war, ich liebe das Meer.
Bis heute noch.
Ich liebe das Meer. Ich will unbedingt mal richtig tauchen, so richtig, richtig tauchen. So richtig nicht so ein Kinkerlitzchen so mit Schnorchel guckt aus dem Wasser, sondern...
Das ist, glaube ich, was anderes tauchen. Aber man schwimmt auf einer Oberfläche und weiß nicht, was unter dir
ist.
Ja,
das ist das Ding. Das ist das Ding.
Aber da merkt man auch, das ist so ein ganz subtiler Generationswechsel. Abstand zwischen uns, dass ihr habt natürlich den Weißen Hai in einem Alter gesehen, wo er eine massive Wirkung wahrscheinlich auf euch hatte. Mhm. Bei mir ist der in meiner Spielberg-Filmografie, er kam verdammt spät erst dran. Ich habe den vielleicht mit 16 oder 17 gesehen und da habe ich schon alle anderen großen Spielberg-Filme hinter mir gehabt und dachte, ja, jetzt muss ich den vielleicht auch nochmal gucken.
Nee, wir waren sehr viel jünger, auf jeden Fall. Ja, ich meine Clique auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mit meinem besten Freund Trauzeugen Jahre später und sowas, Thorsten, wir haben den Film geguckt und ich habe an einer ganz bestimmten Stelle, die dann ist so, ne, so vor dem dritten Akt sozusagen, gibt es eine Kamerafahrt durch diese Seebrücke sozusagen, ne, nachdem der Angriff war mit dem abgerissenen Bein und all sowas und quasi das jetzt zum Showdown so langsam geht. Diese Kamerafahrt durch so und da habe ich einen Film ausgemacht, meinte so, krasses Ende, oder? Und Thorsten kurz so, Es ist, oh, ist ja wirklich krass, das Ende. Ja, das ist ein fieser Film, oder?
Hast du schon früher deine Freunde gern verarscht?
Wird, ja? wird er denn nicht gefunden oder wird er denn nicht gejagt, der Hai und so?
Und damals waren die Filme noch so angenehm kurz, 45 Minuten.
Ja, genau. Das ist die 45-Minuten-Marke. Das ist wahrscheinlich eine Stunde gewesen, oder? Kann ich gar nicht sagen, so genau.
Ungefähr.
Aber ich entschuldige mich aber nochmal an dieser Stelle, dass ich damals diesen Gag gemacht habe. Ich fand es wahnsinnig witzig, den Film an dieser Stelle auszumachen und zu tun, dass
wir das Ende wäre. Kommen wir doch mal zu den Effekten des Films und solchen Sachen.
Das kommt ja
eigentlich.
Das kommt, seien Sie aber nicht so ungeduldig, Herr Mayer. Steven Spielberg, ja. Mhm. Wir werden halt viel über diesen Mann sprechen, natürlich. Und du hast tatsächlich auch mit diesem Mann auch schon gesprochen, so wie ich auch schon diese große Ehre hatte. Und hast ihn tatsächlich richtig am Schlawittchen packen können und ihm die ein oder andere auch tiefer gehende Frage stellen können. Und du hast halt einen Ausschnitt aus einem Interview von euch mitgebracht, der wahnsinnig gut passt. Möchtest du den nochmal so ein Setup machen für diesen Ton? Willst du nochmal erklären, warum du diesen Ton mitgebracht hast, der so gut passt?
Ja? Das ist eine schöne Atmosphäre heute. Ist
super eigentlich, ne?
Das könnte ja auch, beim Film verwenden ja auch x andere Sounds, die überhaupt nichts mit dem Wasser oder dem Hai zu tun haben. Wenn es dann gruselig wird, dann donnert es. Ja, genau. Ja,
der Wilhelm Scream.
Ja, ich habe eine kleine Macke, und zwar in jedem meiner Interviews, und das sind mittlerweile etwa 2000 plus, ich weiß nicht genau, ich zähle nicht so präzise. Ich stelle immer eine Frage am Schluss, immer exakt die gleiche Frage und eine total simple Frage, und zwar auf Deutsch: Was ist das für Sie, Film? Oder auf Englisch: What does film mean to you? Und die Frage, super einfach, aber für jeden, der sich ernsthaft mit Film beschäftigt oder im Filmbereich arbeitet, ist diese Frage sehr persönlich und vielleicht nicht ganz so einfach. Und natürlich, als ich Herrn Spielberg dann vor der Nase hatte, musste ich ihm auch diese Frage stellen. Und die Antwort ist: Wie geschaffen für Der weiße Hai.
Siehst du, und deswegen finde ich es schön, dass du die mitgebracht hast. Wir haben den Ton mal hier, Herr Mayer, dann kurbel doch mal die Maschine an und hören wir da mal rein in diese Antwort von Herrn Spielberg. Was bedeutet ihm Film?
With your legacy in filmmaking, from Bridge of Spy back to E.T., from Schindler to Dinosaurs, what does film mean to you?
I don't think film means any more or any less than it meant to me when I made Duel in 1971. I mean, I've certainly grown in different ways, and I have an opportunity to tell a lot of different kinds of stories, but film has always been the greatest way for me to, you know, unburden myself of my demons and to therefore cast my demons upon you, which is what movies can do. You know, when I make scary movies, it's because I'm scared of something and I put it in a movie, and then other people get scared and I say, well, I don't have to worry about that one anymore. Next.
seine Dämonen zu bekämpfen, macht der Film, so hat er angefangen, so zieht sich das durch seine Laufbahn durch, und wenn er vor etwas Angst hat, dann hat er darüber einen Film gemacht und hat seine Dämonen auf uns übertragen, sozusagen. Toll.
Und er ist dann damit durch.
Ja, ne?
Das ist seine Therapie.
Genau, ne? Das ist, was müssen wir eigentlich auch mal machen? Oh Gott, was ich als für Filme drehen müsste. Oh, meine Güte, Beziehungsdramen. sehr viel mehr sophisticated deine Frage gewesen als meine Frage, die ich ihm dann auch irgendwann mal einfach mal stellen durfte, weil da habe ich ihm gar keine richtige Frage gestellt. Ich wollte ihm einfach nur sagen, dass er ein geiler Typ ist und dass ich mich freue, dass er mein Leben so sehr begleitet hat. Aber es ist interessant, dieses Konzept finde ich toll, dass du, egal wen du interviewst oder dass du es schon seit vielen Jahren machst, dass du immer dieselbe Frage stellst. Das mache ich ja auch. Nur meine Frage ist ja ein bisschen fieser. Ich mache ja immer auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Optimistischste. Wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit? Und es ist halt witzig, wenn man irgendwie für einen Zeichentrickfilm oder für eine Komödie ein Interview gemacht hat und dann am Schluss diese Frage raus hat.
Ich sehe den Menschen morgen schon kommen.
Ja, genau. Oh mein Gott, was fragt er uns da? Also, Ängste, Dämonen, und hat er reingepackt in diesen Film Der weiße Hai, der wirklich den Leuten eine Scheißangst eingejagt hat.
Ja, klar, der Hai, dann E.T., die Außerirdischen, weißt du, ist ja auch so. Ist schon
ja, aber E.T. ist doch nicht gruselig.
Nein, aber es geht ja schon auch um die Angst, wie wir Menschen dann mit so jemandem umgehen würden.
Die Angst vor dem Fremden.
Ja, genau. Ja, genau. Okay, Fremden, ja,
gut,
ja,
schon
ja,
alles gut drin. Ja, gut, klar, Schindlers Liste sowieso. Mhm. Ja,
und der weiße Hai.
Ganz kurz bei.
Ja, Entschuldigung.
Indiana Jones sehe ich es nicht so ganz, aber egal.
Wie was? In jedem Teil.
Die Angst vor der Bibel.
Nee, ja gut, die Angst vor den Viechern. Ja, genau.
Ratten, okay. Insekten, Schlangen. Also da ist immer auf jeden Fall okay. Urängste mit drin. Also wie kannst du denn bitte das vergessen?
Können wir auch einen Haken hinter machen.
Können wir auch einen Haken hinter machen.
Die Angst vor Nazis.
Genau, die Angst vor Nazis hat er dann auch mit eingebaut. Bei Jaws weniger Nazis, mehr Haie. mit dabei. Und tatsächlich, wir haben es ja schon mal gesagt, es gilt als der erste Blockbuster. Vorher gab es das Wort halt tatsächlich gar nicht. Die Leute haben sich da das erste Mal tatsächlich um den Block in Schlangen angestellt und da wurde dieses Wort kreiert, tatsächlich noch vor Star Wars.
Das Geniale ist ja, Spielberg stammt ja sozusagen aus dieser intellektuellen Clique, Lucas, Scorsese, Coppola,
genau,
und all diese Menschen, die man zu New Hollywood zusammenfasst.
De Palma war da nicht auch in dieser
Gang? De Palma, da waren noch etliche mehr. Bogdanovich gehört da im Prinzip auch dazu. Mhm. Also tolle Leute, die dann eigentlich die spätere Hollywood, das spätere Hollywood ja gestaltet haben und definiert haben. Und der Weiße Hai war das erste Mal, dass diese jungen Typen wirklich Hollywood übernommen haben. Und das hat dann die Zukunft bestimmt.
Und einen wahnsinnigen Erfolg halt gehabt. Also nicht nur bei den Kritikern letztendlich, sondern, obwohl, weißt du noch, wie die Kritiken dann ausgefallen sind, so von den ersten Dingern? Es gibt ja diese infamöse Geschichte, dass halt Star Wars haben sie damals auseinandergenommen. Die Kritiker, die ernst zu nehmenden Kritiker oder die ernst genommen gesagt, das ist Blödsinn, Kinderkram und so, was soll die dann in dieser Mist? Kennst du die Geschichte vom ersten Regisseur, der für den Stoff angeheuert wurde, Dick Richards?
Ehrlich gesagt nicht.
Die haben schon Pre-Production gemacht mit dem Mann und es gab wohl schon Drehbuchfassung und so weiter, Storyboards und so und wie auch immer sie gearbeitet haben, aber der ist dann nach sehr kurzer Zeit gefeuert worden, weil der in dieser Pre-Production, und jetzt kommt's, immer erzählt hat, ja, und dann kommt der Weiße Wal.
Den hätte ich auch nicht genommen.
Und dann haben die Produzenten immer gesagt, Dick, es ist ein Hai. Es ist ein Hai, es geht um einen Hai. Und der hat wirklich immer vom weißen Wal gesprochen und soll dann auch irgendwie sauer geworden sein in einem Meeting. Meinte, es ist ja egal, ob das ein Wal oder ein Hai ist und so. Und da haben die irgendwann gesagt, so recht zügig, Mr. Richards, ich glaube, das reicht an dieser Stelle.
Der hing noch ein bisschen im Moby Dick.
Ja, genau. Ja,
als Dick.
Spielberg ist dann engagiert worden, ne, nachdem er mit seinen TV-Produktionen so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Ne. Was hat er gemacht? Columbo hat er auch gemacht. Ne?
Er hat Columbo gemacht. Er hat
diesen Film mit dem LKW und dem Auto.
Ja, genau, da kommen wir zu. Genau, Duell, toller Film. Mhm.
Das war sein erster
Langfilm, den er gemacht hat.
Ne? Der ist ja im Prinzip der Weiße Hai nur auf der Straße.
Genau, mit dem LKW.
Ja, ja.
Geiler Film.
Ja, finde ich auch.
Mit einem super Making-of-Duell. Kennst du die Szene mit der Telefonzelle? Da steht ja der Protagonist, so gegen Ende des Films steht er in der Telefonzelle und kommt dieser LKW angerast und du siehst gespiegelt in der Telefonzelle Steven Spielberg. Du siehst ihn halt einfach, wie er da steht. Und die hatten ja keine Kohle gehabt, also die mussten die Szene nehmen.
Das war so ein No-Budget-Film,
und das fällt dir beim ersten Mal einfach nicht auf, aber in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, und dann zeigen sie diese Sequenz halt auch und dann guckst du dir den Film und denkst so, das ist das wirklich da drin? Ja, er steht da halt einfach, du siehst ihn gespiegelt drin. Aber er hatte halt damit für Aufsehen gesorgt und dann kam dann halt sein erster richtiger Kinofilm, Sugarland Express, mit Goldie Hawn und wer war noch mit bei? Wer hat den?
Goldie Hawn. Oh Gott, jetzt müsste ich googeln, weil.
Goldie Hawn. Ja, komm, wir haben so viel.
Das steht auch im Schlauch.
So viel Mist im Kopf. Jedenfalls haben die dann gesagt: Mensch, was ist mit dem Spielberg? Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, ne? Aber die haben schon gesucht, weil der Roman wahnsinnig erfolgreich war. Ne? Und es war halt, es wurde auch angekündigt groß, Peter Benchleys. Roman wird verfilmt. Es gab sogar wohl schon, das habe ich gehört, es wurden schon Exemplare, eine Neuauflage gedruckt mit diesem berühmten Stempel drauf, Now a Major Motion Picture. Und da waren sie ein bisschen.
Hör ich zum Zug. Ersten Mal. Ich hätte jetzt gedacht, Idee, Umsetzung, alles Spielberg, aber das musste ich zum Beispiel gar nicht.
Das Buch gab's davor. Der mechanische Hai. Philipp, möchtest du ein bisschen über den Hai sprechen?
Der mechanische Hai.
Der mechanische Hai, der wirklich Gutes und Böses vereint. Ne? Also
ja.
dieses Tier, weil der einfach nicht richtig funktioniert hat.
Mhm.
Und der hat für einen wahnsinnig schönen Twist gesorgt.
Der hat für einen, ich glaube, für Spielberg war es einfach nur ein Albtraum, weil das war natürlich die Zeit vor der Computer-Ära, das war die Zeit, bevor man ordentliche Animatronics à la Jurassic Park nutzen konnte. Und dann sollte das Ding sowieso noch unter Wasser funktionieren. Es hat einfach nicht funktioniert und es sah auch meistens nicht so besonders aus. Dementsprechend hat sich Herr Spielberg erstens sehr viel Zeit gelassen, den Film zu drehen. Er hat gesagt, wir drehen jetzt so lange, bis der Hai funktioniert, was zu einer massiven Verzögerung oder Verlängerung der Dreharbeiten geführt hat. Ursprünglich waren 2 Monate angesetzt, am Ende waren sie, glaube ich, 7 Monate auf hoher See.
Ja, um Gottes Willen.
Und,
Gottes Willen.
am Ende im Film, ich weiß nicht zusammengerechnet, wie lang man den Hai überhaupt sieht, aber es ist verdammt wenig.
Ja, ich glaube, ein bisschen mehr als Godzilla in dem, dem großen Godzilla-Film von vor ein paar Jahren. Aber tatsächlich, ich weiß, wann er gezeigt wird. Erst nach 81 Minuten sieht man dieses Tier.
Vorher nur die Flosse.
Vorher sieht man entweder nur eine Flosse oder halt dann wird mit Kameratricks gearbeitet. Und er hat halt aus der Not eine Tugend gemacht, muss man halt sagen.
Und das funktioniert fantastisch.
Das funktioniert, das macht den Film wahrscheinlich aus. Ne?
Das hat, glaube ich, für den großen Erfolg auch mitgesorgt, dass man das Viech einfach nicht sieht und es einem noch viel mehr Angst erinnert. Diese Sequenz, wenn die dann nachts mit diesem Riesenstück Fleisch, ne, den anlocken wollen. Ne? Stellen wir uns mal vor, man hätte das Viech, diesen rumpelnden mechanischen Hai da gesehen, da, dieses Stück Plastik da irgendwie.
An der Szene fand ich so großartig. Ich habe den Film vor 2 Tagen gerade noch mal geguckt, um so einigermaßen aktuell zu sein. Und der Hai reißt diesen Steg ab. Zwei ältere Herrschaften versuchen, den anzulocken. Und der Hai reißt den ganzen Steg mit sich. Und der Steg fährt so ins tiefere Gewässer. Und irgendwann dreht der Steg um und kommt zurück. Und der Steg bewegt sich eigentlich auch verdammt langsam. Wäre da nicht die Musik, wäre die Szene so lächerlich.
Das stimmt.
Und da merkt man natürlich, unabhängig von der Montage und der Inszenierung an sich, was da noch ein ganz wesentlicher Faktor ist. Da werden wir sicher noch drüber reden.
Diese Geräusche, wenn seine Schuhe von dem einen Angler auf diesem Steg immer so wegrutschen, Quietschen, das hat mich richtig verfolgt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das beißt ihm noch gleich entweder in den Fuß oder in den Hintern. Kleines Quiz, du weißt es natürlich, das weiß eigentlich jeder. Jeder weiß es hier, der sich ein bisschen mit Filmen auskennt. Deswegen musst du lachen über diese Frage. Aber wie hieß der Hai?
Bruce.
Warum?
Sehr schöne Geschichte.
Die zweite ist die Masterfrage.
Spielbergs Anwalt hieß Bruce Rayner, glaube ich.
Ja,
Rayner.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob das eine persönliche Rache war oder ob das eine Ehrenbekundung war, vielleicht beides.
Ja, ich glaube, es war eher, glaube ich, beides wahrscheinlich, oder? Das war auf der einen Seite so dieser Haie halt, so Anwälte, Haie.
Der Typ ist ein echter Haifisch, sagt man ja.
Ja, genau.
Ne?
Das Ding hat nicht funktioniert. Ach, man. Kennen Sie den Spruch von Rainer Grebe? Seit ich einen Anwalt habe, brauche ich ihn auch.
Der ist gut.
Weißt du, es ist so dieses Ding, so für viele Menschen halt nichts gegen die Anwälte. Wir lieben euch sehr. Ihr könnt uns gerne sponsern. Dankeschön. Aber das ist so, ne, so vielleicht so ein Klischee, dass man halt irgendwie, ja, Kredit rein.
Ich habe gerade vor der Sendung mit einer Notarin gesprochen und die sagte dann, wer hat denn diesen Vertrag gemacht? Und dann muss ich den Anwalt benennen und dann meine ich ja auch um Gottes Willen. Also es geht auch kurz, ne? Was lang geht. Du hast völlig recht.
Um Gottes Willen.
Und ich vermute, Spielberg, der zu der Zeit verdammt jung war, es war ja nun sein erster Major Motion Picture, er war, glaube ich, 27 oder 28 Jahre alt, also deutlich jünger als ich war, als ich den Film dann, ich habe den mit 18 dann auch gesehen, aber auf jeden Fall war er verdammt jung. Und schon zu der Zeit hatte er offensichtlich großen Bedarf an Anwälten und das wird bis heute sich nicht geändert haben. Das wird sich
garantiert nicht geändert haben. Wir haben jetzt gerade bei der Sequenz, wo die nachts mit dem Fleisch nach dem Hai jagen, darüber gesprochen, dass die Szene wahrscheinlich in Licht und mit einem Plastikhai, der zu sehen ist, nicht funktioniert hätte, aber vor allem halt ohne die Musik von Johnny nicht funktioniert hätte. John Williams hat da wirklich Grandioses geleistet. Ich finde auch diese Kombination so super. Wir werden jetzt natürlich aus rechtlichen Gründen nicht das ganze Stück uns jetzt anhören, aber wir hören ja jetzt gleich mal rein, einen Moment.
Ich dachte, wir können es singen.
Ich kann die Melodie vom Weißen Hai rülpsen, aber nur die erste Note und die in Moll.
Gut.
In welchem Film war das? Ach, das war, glaube ich, bei 9,5 Wochen. Oh Gott, wir schweifen ab. Witzig finde ich, kennst du diese Geschichte mit Spielberg und Williams, dass Williams hatte halt den Auftrag bekommen, das zu machen, also war halt dann involviert und dann war halt der Tag, an dem er sein Thema für den Hai vorstellen wollte und Spielberg kommt halt rein und der Williams sagt, so, pass mal auf, jetzt geht's los und spielt ihm das vor und Spielberg fängt an zu lachen.
Zwei Noten-Ding.
Und Spielberg hat erst gelacht und hat gedacht, das ist ein Scherz. Der hat jetzt hier den tollen, seinen Kumpel Johnny, ne, wie er dann ihn ja nur noch genannt hat. Er hat den großen John Williams da.
Der kommt dann
mit zwei Noten an und ist doch nicht dein Ernst. Und Williams hat gesagt, pass auf, Freundchen, Bengel, das funktioniert. Und er musste ihn aber erst hat Steven Spielberg John Williams, den großen Komponisten, ausgelacht. Und dann, naja, der Rest ist musikalische Geschichte, wir hören uns das an.
Genauso legendär wie der Film.
Es ist einfach, es ist unglaublich, ne?
Das ist definitiv der perfekte Soundtrack, kann man nicht anders sagen. Und wir haben ja schon in Amadeus von Miloš Forman gelernt, also als der Jerry mit Mozart streitet, zu viele Noten.
Zu viele Noten.
Und ein bisschen mehr als zwei Noten hat er ja schon eingesetzt.
Ja, das ist klar.
Aber dieses Ostinato-Thema, das ist einfach brillant, weil er damit natürlich so viel schafft, ganz, ganz simpel, Spannungserzeugung, aber eben, es geht gar nicht ums Beißen, sondern einfach nur, der Hai kommt und der kommt immer noch und der kommt immer noch und der kommt und kommt und kommt.
Es löst Angst aus, ne?
Genau.
Und diese Bedrängnis. Es ist so bekannt, wie das bei Hitchcock mit dem Tschung, Tschung, Tschung. So bekannt ist das halt auch.
Bekanntheitsgrad ist 99,9%.
Ja.
Da. Jeder Mensch auf diesem Planeten, also ziemlich jeder Mensch, kennt diese Noten, auch wenn die im ersten Moment nicht sagen können. Das ist so wie Mickey Mouse, ne? Du zeigst ein Bild von Mickey Mouse und das kennt
Donald.
Selbst der Pygmäer im Urwald weiß, dass es, der sagt dann Mickey Mouse.
Und das ist ja mittlerweile auch im Horrorgenre interessant. Es gibt ja kaum Horrorfilme, die eine wirklich melodische Filmmusik haben. Also da war ja ein paar Jahre vor Jaws war ja auch der Exorcist und da hatten sie sich dem Thema von Tubular Bells von Mike Oldfield gewidmet.
Toll, dass du das erwähnst, weil das ist nämlich auch so ein super Beispiel, wie halt Musik wirken kann, ne? Wenn man sich Tubular Bells, dieses Ding, 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 halt an, ich kann es nicht wiedergeben, entrückt von einem Horrorfilm, dann denkst du ja nicht an den Horrorfilm, aber Friedkin, ne, der damals und sein Team sozusagen hat da was gehört und hat sich das geschnappt von dem und packt das eben in dieses Intro auch und so, ne, und dann hat das eine Wirkung. Das ist die Kraft von Musik. Also sich da was zu schnappen und zu wissen, das funktioniert mit meinen Bildern nochmal ganz anders. Obwohl Spielberg erst gelacht hat, als das gehört hat. Der junge Bengel, keine Ahnung hat er gehabt. Weiter geht's, ja, bitte?
Entschuldigung. Kurz dazu noch, ihm wurde ja dann auch der Gefallen getan, noch, dass John Williams sich nicht nur mit zwei Noten begnügt. Es gibt ja genug Szenen, wo er dann auch, um die Zuschauer vielleicht in Optimismus zu wägen, auf die falsche Spur zu locken, dann auch mit sehr epischen, piratenhaften
Szenen. Ja, genau, geradezu. Es gibt diesen Marsch, ne?
Als die Treibjagd losgeht.
Genau. Es ist also wirklich so, das ist einfach toll. Und wenn die aus dem Hafen rausfahren und so, das ist so richtig so stimmungsvolle, so ein Marsch und sowas. Und das ist einfach wunderschön. Genau. Und dann wird ihnen in den Hintern gebissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wo in den Hintern gebissen? Wir kommen zu einer der berühmt-berüchtigsten Szenen aus dem Film, ist Quinns USS Indianapolis Rede, wenn er von dem sinkenden Schiff redet. Das wird Philipp natürlich auch wissen, dass Robert Shaw, der diese Szene halt so kongenial spielt, was getan hat, der hat sich das ausgedacht alles.
Er hat sich das ausgedacht und Spielberg hatte ja ein ganz entscheidendes Problem mit dem Herren. Er war ja ständig unter Strom, beziehungsweise hatte einen gewissen Alkoholpegel.
Robert Shaw war immer voll. Ich übersetze das mal kurz.
Das war wenigstens authentisch.
Der Shaw war immer voll.
Und dementsprechend musste Spielberg auch in diesen Szenen verdammt viel improvisieren bei den Gegenschnitten. Und die Szene wurde mehrmals gedreht und war jedes Mal anders. Funktioniert im Film fantastisch, aber es war halt nicht planbar, was der da machen wird. Genau. Und die beiden anderen, Roy Scheider und Herr
Dreyfus
mussten einfach sich dem beugen und improvisieren und das hat funktioniert.
Das Schöne ist, dass Robert Shaw in Interviews Jahre später halt, also danach, das ein bisschen glorreicher erzählt hat. Er meinte dann immer, dann habe ich zu dem jungen Mann gesagt, er soll mir mal das geben, ich nehme die Szene mal mit, ich schreibe das mal um und so, dass er halt quasi sich in seinem Trailer eingeschlossen hat und erstmal an dem Monolog gearbeitet hat. Stimmt, kann man so sagen, wenn man möchte, also dass er dabei aber irgendwie eine Pulle Whisky in der Hand hat. Ich will um Gottes Willen jetzt nicht über Robert Shaw herziehen, aber der war halt hat gerne eingetrunken.
Ich habe ja jetzt auf Netflix, darf man sagen, ne, die HD-Version gesehen und da merkt man dann auch im Gegensatz zur klassischen Fernsehvariante, er hat eben immer diesen glasigen Blick und das ist sehr deutlich, es passt perfekt zu dem Charakter, dieser alte Seebär, so,
ja, er trinkt eben. Also es war total authentisch dadurch.
Was mich völlig irritiert hat jetzt in meinen Recherchen, ich habe ja immer gedacht, gut, der Kerl, der war eben Ende 60, sonst wie, der war zur Zeit der Dreharbeiten Ende 40 und ist mit Anfang 50 gestorben, wenige Jahre nach dem Dreh. Ja, der war so Zerlebt?
Ja, passt beides.
Ah, das
ja,
ist früher bei Hertha.
Ich fand es immer schön, dass angeblich ja auch der Scheider und Dreyfuss bei diese Suff-Szene sozusagen, wenn die alle voll sind und sich halt quasi Mut angetrunken haben, in Anführungszeichen, dass die alle betrunken waren angeblich. Mhm. Scheider und Dreyfuss haben das bestritten und so. Wenn die da sitzen und singen, ne, Show Me the Way to Go Home, was ich und meine Kumpels halt jahrzehntelang haben, unsere Lehrer und unsere Eltern und alle geärgert damit und haben das stundenlang im Kanon gesungen. Show me the way to go home. I'm tired and I wanna go to bed. I had a little drink about an hour ago and it got right to my head. Und so weiter.
Das war ja auch eine.
Du kriegst Durst übrigens, wenn ich das singe.
Das war ja auch noch eine ganz logische Reaktion. Die saßen da im Prinzip 7 Monate auf hoher See. Die wollten wirklich nach Hause. Und ich glaube, irgendwann haben sie dann garantiert auch mal zur Flasche gegriffen.
Bestimmt. Mhm,
mit Sicherheit.
Garantiert. Wolltest du noch was zu Shaw sagen?
Wenn die Leute ihn nicht kennen, man kann sich mal durchgucken, die Filmografie. Da kommt zum Beispiel ein ganz wesentlicher Bösewicht bei James Bond.
Liebesgrüße aus Moskau.
Und das war, glaube ich, auch so sein größter Hit neben der Weiße Hai, vermute ich. Mhm. Und er kommt ja aus dieser Royal London Academy of Acting oder wie sie heißt, ich will es jetzt nicht falsch benennen, aber haben er hat schon. Natürlich richtig noch ganz klassisch perfekt gelernt, dort wo auch später Kenneth Branagh und all die Großen ihr Handwerk gelernt haben.
Ja, also wenn wir jetzt gerade gesagt haben, der war voll und sowas und hat gerne einen gehoben, also habe ich gesagt, ich weiß, das war schon begnadeter Schauspieler, muss man einfach sagen. Also das war kein Darsteller, der hat halt wirklich, also er hat es gemacht, er hat dann einen bestimmten Stick halt dann irgendwie gehabt und so, und wenn er der Meinung war, er müsste ein bisschen mit Alkohol vielleicht da ein bisschen arbeiten. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass der ja, er war ja wirklich belesen und belehrt sozusagen. Vielleicht war es Method Acting. Dass der sich gesagt hat, ich spiele einen versoffenen alten Seebären, dann bin ich halt ein versoffener alter Seebär.
Gut, das aber da mal Pünktchen, das können wir nicht endgültig klären.
Also, du möchtest nicht mehr, dass wir über ihn herziehen. Okay, alles klar, ich verstehe.
Ich kann jetzt noch ganz kurz richtigstellen, die Royal Academy of Dramatic Arts.
Ah, okay. Die Royal Dramatic
Dramatic
Arts. Naja, das ist schon
richtig. Nee, das ist eine große Nummer.
Apropos Schauspielerei, wer sollte Brody sonst noch spielen, weißt du es?
Nein.
Charlton Heston. War die Idee, Charlton Heston in der Rolle des Chief Brody zu besetzen? Warum, jetzt versuch mal zu überlegen, versuch dich mal in die Produzenten reinzuversetzen, warum haben sie Heston nicht genommen? Was meinst du?
Weil er vielleicht dann doch zu der Zeit noch mehr Held war.
Sehr gut, Mann, ey, siehst du? Die haben Charlton Heston nicht besetzt. Der wollte das gerne tatsächlich machen. Er meinte, er hat da großes Interesse, er hat Bock drauf, das kann ein Erfolg werden. Er hat ja gerne Bestseller verfilmt. Ich sag nur, also Ben Hur, das war ja nur auch.
Kleiner Film.
Erstmal ein großes Buch, dann ein großes Theaterstück und dann mehrere große Filme. Und dann haben die Produzenten aber gesagt: Nee, Charlton Heston kannst du nicht besetzen, weil da glaubt kein Zuschauer, dass der Hai gewinnen könnte. Die werden alle denken, das ist Charlton Heston.
Ja, das wäre noch hinten losgegangen.
Der beißt dem Hai in die Flosse und dann hat sich der Film erledigt.
Oder in Zeiten der National Rifle Association, er holt die Shotgun raus und...
Genau, Fahrzeuge rein. Jetzt hätte bei ihm ein bisschen anders gewirkt. Scheider wirkte halt auf jeden Fall nicht so tough und hat einfach... Ich sage das immer wieder, ne? Wir sehen das Finished Product, wir sehen das Endergebnis, wir sagen, ja, der passt super in diese Rolle. Wer weiß, wie es mit anderen Schauspielern gewirkt hätte. Ne? Aber dass Charlton Heston da zu sehr der Held gewesen wäre von Anfang an, eine ganz andere Präsenz, das leuchtet sofort ein, finde ich.
Ja, das Gleichgewicht zwischen diesen drei Typen ist einfach ganz fantastisch, weil erstens sind sie völlig unterschiedlich und dann haben sie genug Energie, sich gegenseitig so die Stirn zu bieten, beziehungsweise auch miteinander zu ziehen.
Mhm, genau. Mit den Dreharbeiten, da haben wir schon drüber gesprochen. Was hatte ich hier noch? Das finde ich super. Es gibt diese Szene, da wird Ben Gardners Boot gesucht. Ne? Mhm. Richard Dreyfuss und Roy Scheider, wieder angetrunken in der Szene, fahren raus nachts mit dem Boot und Richard Dreyfuss taucht und findet Ben Gardners Boot, der halt verschwunden ist. Und da gibt es eben die Szene, wie er diesen Zahn findet.
Genau. Unter Wasser.
Genau, er findet den Zahn. Da gibt es auch das mit dem Auge, so dieser Schockmoment. Ne? Dieser
klassische Jumpscare.
Jumpscare irgendwie, der viele Kinder traumatisiert hat.
Mein Vater vor zwei Tagen auch. Wir haben noch mal
zusammengeguckt
und er war völlig unvorbereitet und er hatte garantiert den Film auch schon ein paar Mal gesehen. Wir sind ja eine Filmemacherfamilie, yeah. Aber er plötzlich neben mir so richtig springt auf und denkt, hui.
Super. Blass geworden.
Jedenfalls die dazugehörige Hooper findet in Zahnszene.
Sehr schön.
Zahnszene. Die ist witzigerweise im Pool von der Cutterin Verna Fields gedreht worden. Aus Budgetgründen, weil es hat noch gefehlt, diese Aufnahme, und dann nicht schon wieder rausfahren, nicht nochmal das machen und so weiter. Und da haben sie einfach quasi einen Swimmingpool genommen von der Cutterin, von Frau Fields, und haben da eben diese Szene einfach nachgedreht, wie er den Zahn findet von dem Hai. Im Hinterhof sozusagen. Das muss er einfach auch mal machen. Budget?
Nach heutigen Maßstäben sehr gering, aber ich habe es nicht im Kopf.
3,5 Millionen.
Super gering.
War das Anfangsbudget und am Ende waren es 9 Millionen.
Ach so, die haben nochmal aufgestockt. Ja?
Also 3,5 Millionen war schon wirklich ein anständiges Budget für die 70er Jahre. Der Film ist 75 rausgekommen, nicht 77, was ich vorhin falsch gesagt habe, also 75. Das war schon eine Menge, und das durch die ganzen Verzögerungen so ist es aufgestockt worden, beziehungsweise haben sie noch mehr raufgepackt und waren es letztendlich 9 Millionen.
Was wäre das heute, 9 Millionen, kann man das so sagen?
Das ist schwer zu urteilen.
Ne? Aber vielleicht sowas wie 30 Millionen.
Wir haben ja mit dem Film sozusagen das exemplarische Beispiel für Hollywood hat eins nicht kapiert, man dreht nicht auf Wasser. Das war später Waterworld, das war Titanic.
Das ist immer der Untergang, ja.
All diese Filme haben so massiv ihr Budget überzogen, weil dieses Element ist schwer zu kontrollieren. Wo bringst du die Kamera unter, wo bringst du die Crew unter, was machst du, wenn sich die Witterungsverhältnisse ändern? Das ist einfach kein Spaß.
So, ich habe es mal kurz mal in CPI Inflation Calculator eingegeben. $9 Millionen 1975 wären jetzt 1921 inflationsbereinigt 45 Millionen.
Okay. Auch noch günstig.
Ja, also für heutigen Standard, ne? Aber
stimmt, aber wäre ein Budget, was halt ordentlich ist.
Ja, ne? Also.
Man muss ja dazu auch sagen, damals, auch wenn der Film ein Riesenerfolg geworden ist, das Genre war ja schon ein bisschen, vielleicht nicht das Mainstream-Genre. So ein Thriller sollte zwar sein Publikum finden, aber ich glaube, damals hat Hollywood wahrscheinlich eher noch auf so die großen Epen gestarrt und eben das, was auch der Untergang des alten Hollywoods war, dass sie eben diesen Genre Science-Fiction, Horror etc. am Anfang nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet haben.
Genau, also der Film wurde wirklich in erster Linie gemacht wegen des Erfolges des Buches. Die haben gesagt, das Buch war ein Erfolg, da können wir ein paar Zuschauer ins Kino locken. Aber man muss aber auch sagen, das ist ganz wichtig, ne? Sommer war damals nicht das Ding für Kino. Also heutzutage haben wir ja die Tentpoles, ne, die viel im Sommer standen. Klar, es gibt die Weihnachtsfilme immer noch, aber die großen sogenannten Tentpole-Filme, dass man halt sagt, den bringen wir im Sommer raus, die rennen alle ins Kino im Sommer und so, weil halt es eine Freizeitaktivität. Das war früher nicht so und schon gar nicht in den 70ern. Also es war auf jeden Fall ein Risiko, was die eingegangen sind. Bis der weiße Hai kam und die Leute halt dann wirklich ins Kino gerannt sind. Und wir kommen jetzt zum Schluss meiner Fun Facts. Damit hören wir ja meistens auf.
Hast du was zum Geld zu sagen?
Genau. Ja, genau. Was er eingespielt hat, eben genau. Insgesamt $471 Millionen eingespielt. Bei einem 9, also ne, jetzt bleiben wir bei der Inflation, ne?
Pass auf.
9 Millionen gekostet, 471 eingespielt. Gigantisch.
Und das ist in Hollywood, gerade jetzt in Corona-Zeiten, also wir nehmen den Film noch in den späten Corona-Zeiten, den Podcast in späten Corona-Zeiten auf. Da ist selbst für die Großproduktion das schon ein Riesenerfolg, wenn ein Film so viel Geld jetzt einspielt.
Ja, ne? Genau. Also das muss man auch bedenken. Inflationsbereinigt. $1,2 Milliarden.
Ja, es ist einer der Filme, den jeder kennt, vor dem jeder Angst hat. Das macht schon Sinn. Also das ist etwas, was jeder gesehen hat, 1 bis 10 Mal.
Ja, ne?
Und dann gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, was für mich so wichtig ist, als ich den jetzt nochmal auseinandergenommen habe.
Ja.
Ich meine, klar, ist ein Horrorfilm, aber das ist einfach Spielbergs Stärke, dass er psychologisch und gesellschaftlich so präzise ist. Es geht ja darum, in diesem Ort
Amity,
die Touristen sollen kommen, die Touristen sollen das Geld bringen und der Polizist und dann der Ozeanologe mit Mr. Dreyfus wollen ja die Strände sperren und keiner darf mehr ins Wasser, und der Bürgermeister und der Ortsvorstand oder wie auch immer die haben da natürlich sehr viel dagegen. Das hat mich total an Ischgl jetzt zu Corona-Zeiten erinnert. Das ist so aktuell.
Guter Vergleich. Das kannst du auf alles übertragen, auch auf das aktuelle Klima. Alle wissen, dass die Klimakrise kommt, keiner tut was. Ne?
Und, weil sie ihre Geschäfte weitermachen wollen, weil es einfach weiterlaufen soll. Genau, das, ich kann mich jetzt nicht mehr so an die Horrorfilme von damals, also jetzt, was diesen Drehbuchpart betrifft, nicht mehr so gut erinnern. Aber ich glaube, das war halt einer der ersten, ne? Der halt diese Corporate-Leute kommen halt rein und sagen, nee, wir müssen das machen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei Das Ding aus einer anderen Welt aus den 60ern, dass es darum ging, dass er irgendeiner in der Antarktis Geld machen wollte.
Nicht wirklich. Und muss ich jetzt, das wurde von eingefordert von meinem Vater, als ich mit ihm drin gesehen habe, eine Sache natürlich einbringen. Klar, der Film hat diese Angst vor dem Hai massiv verstärkt. Das ist natürlich biologisch ein solcher Blödsinn.
Okay, ja.
Man muss natürlich sagen, es gibt mehr Unfälle, tödliche Unfälle mit Kühen pro Jahr als mit Haien.
Ja, es gibt auch eine Rangliste. Die meisten sind Nilpferde, dann kommen...
Nee, gibt's nicht. Es gibt keine Nilpferde. Das sind Flusspferde. Flusspferde, ja, bitte.
Oder warte mal, also Krokodile und Nilpferde sind ziemlich gleich auf.
Flusspferde sind die schlimmsten Viecher, die es gibt.
Und dann kommen, glaube ich, erst viel weiter
hinten Haiangriffe. Wenn man jetzt solche Tiere nimmt, dann sind die Flusspferde viel, viel krasser als Haie. Mhm. Das stimmt. Und ich weiß, was dein Vater meint. Ne? Das stimmt. Das gab damals.
Aber das ist natürlich auch noch diese alte Logik oder nicht Logik, das alte Geschichten erzählen. Der Mensch siegt über die Natur. Das spielt da mit rein. Aber das hat sich ja in diesen Genrefilmen bis jetzt nicht geändert. Wir hatten jetzt vor kurzem erst wieder einen, ich sag mal vorsichtig, mittelmäßigen Abklatsch vom Weißen Hai. Du findest den, glaube ich, ganz gut. Jason Statham.
Ja, Meg.
Fand ich auch ganz unterhaltsam.
Geiler Film. Also, aber weil es ist kein, um Himmels Willen, kein guter Film. Aber es ist, ich benutze mit Absicht dieses saloppe Wort, ein geiler Film, weil der halt einfach Spaß gemacht hat und kurzweilig war. Also im Vergleich zum Weißen Hai ist es natürlich Mist, das stimmt schon.
Das Großartige bei
Spielberg. Aber die Story hat sich nicht geändert.
Die Story hat sich nicht geändert, genau, und das Großartige bei Spielberg beherrscht eben auch tatsächlich, wie sein Name Spielberg, spielerisch dieses Filmemacherische, dieses Suspense so lustig mit durch Kameraeinstellungen, schräge Winkel, ungewöhnliche Bewegungen, One-Shots, die...
mach's nochmal an, ja.
Ja, genau.
Geht einfach weiter.
Das macht einfach Freude und das wirkt bis jetzt, auch wenn der Film möglicherweise hier und da gealtert ist. Man sieht es ja am Filmmaterial vielleicht und an den Klamotten der Leute.
Der hält sich immer noch tapfer. Du machst jetzt schon dein Plädoyer. Ich hab jetzt kommen ja meine 7 Fragen jetzt. Und dann, wenn wir die Fun Facts abgearbeitet haben, kommen jetzt so meine 7 Fragen, die ich immer stelle. Du hast sie vielleicht auch schon so ein bisschen hier und dort beantwortet. Aber wir beginnen da immer mit dem Abschlussplädoyer sozusagen. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten? Du hast schon viel gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, also... Nummer eins, ich finde es unglaublich, der war 28 Jahre, als er den Film gedreht hat. Mhm. Das ist ein perfekter Film. Man merkt, wie er das Handwerk beherrscht. Und er hat das Mainstream-Kino für alle Zeiten verändert. Insofern ist das ein wesentlicher Film. Und ob man jetzt mit der Darstellung der Natur einverstanden ist oder mit der Kapitalismuskritik, das sei jedem selbst überlassen. Es ist perfekt.
Hast du noch eine bestimmte persönliche Erinnerung dann an den Film?
An den Film selbst nicht, außer dass ich ihn leider nie im Kino gesehen habe. Das tut mir selbst sehr weh. Aber es gibt eine Situation. Meine Frau kommt aus Taiwan. Mhm. Und wir haben dann nach unserer offiziellen Hochzeit in Deutschland, haben wir dann auch nochmal in Taiwan geheiratet. Und dort ist es sehr üblich, wenn man eine große Hochzeit feiert, und mein Schwiegervater wollte gerne eine große Hochzeit, um allen Leuten, die er kennt, den neuen Schwiegersohn aus Deutschland vorzustellen.
Ja, super.
Da wird gerne Haifischflossensuppe
verabreicht. Tatsächlich, ja. Ich habe mich gedacht, ob ich den Klischee-Gag reinhaue, aber tatsächlich.
Da ist der Punkt, das ist natürlich eine Riesensauerei, weil man, um den Leuten zu erklären, wie wird diese Suppe zubereitet, die Haie werden gefangen, man trennt den lebendigen Leib, die Rückenflosse ab, der restliche Körper wird wieder noch lebendig ins Wasser geworfen, aber die verenden dann natürlich. Ja, und aus dieser völlig ledrigen Rückenflosse wird dann irgendwie eine Suppe produziert, die keiner braucht, die nicht nahrhaft ist. Aber es ist Tradition. Und meine Frau und ich, wir haben dann wirklich massiv interveniert und gesagt, nein, die ganzen Gäste aus Deutschland, denen kann man da schwer vermitteln und wir essen sowas in Deutschland nicht. Und wir haben nicht so sehr auf das ökologische Argument, sondern mehr, das verstehen die Deutschen nicht. Aber es war uns natürlich wichtig bei über 100 Gästen, dass da auf keinen Fall so eine Suppe auf den Tisch Tisch steht. Ja. Und wir haben uns dann durchgesetzt und auch die Hochzeiten der Freunde von Sarah später wurden dann meistens ökologisch korrekt ohne Haifischflossensuppe verabreicht.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie schmeckt denn Haifischsuppe?
Ich weiß nur, dass bei meiner Erstkommunion in den 70er Jahren gab es noch Schildkrötensuppe.
Das stimmt, das gab es noch eine Weile, ne? Gottes Willen, ey, die Menschen.
Und da in Taiwan, da habe ich natürlich auch ein bisschen an den Film gedacht.
Verstehe ich. Wie oft hast du ihn gesehen?
Ich glaube 3-mal.
Wow, das ist wenig.
Das ist wenig. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr genau.
Knallhart.
Das erste Mal habe ich ihn spät nachts im Fernsehen gesehen.
Ja.
Und dann möglicherweise nochmal eine Wiederholung. Dann habe ich ihn irgendwann während des Studiums gesehen und jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast. Und weil das tatsächlich für mich nie der Spielberg-Film war, der so entscheidend war, warum ich Filme liebe, den habe ich eben viel zu spät gesehen. Ich wusste schon mit 10 Jahren, dass ich ins Filmgeschäft will und diesen Film habe ich deutlich später erlebt.
Also ich komme auf 15 Mal, glaube ich. Und natürlich den 1 viel mehr als den 2.
Ja. Ne? Ich habe ihn tatsächlich nur einmal im Kino gesehen. Aber ich habe ihn im Kino gesehen. War auch eine ganz miese Kopie, muss ich sagen. Also ich werde jetzt auch nicht das Kino nennen, weil die können ja nichts dafür. Das war es Adria, die haben ja öfter mal Adria in Steglitz. Mhm. Ganz tolles Kino, die haben ja immer diese tollen Wochenenden gemacht. Dann gab es immer so Triple Features und all sowas. Oder die haben auch mal so eine Star Trek Nacht und sowas gemacht. Das war eine ganz schlechte Kopie. Er hat sich auch am Anfang dafür entschuldigt, aber er hat trotzdem Spaß gemacht. Und auf Video, also auf Video 2000.
Genau,
Video. Video 2000, das waren noch dann die Kassetten, die man umdrehen muss. Die Qualität war zwar super, aber es hat nicht so viel auf eine Seite gepasst. Videokassetten, Videokassetten. Dutzende Male, wirklich. Und wir haben das manchmal auch so gemacht, dass wir haben ihn geguckt, dann zurückgespult und dann ihn nochmal laufen lassen und haben dabei aber dann halt gespielt. Gespielt. Und, also ich habe den wirklich, ich kann es nicht sagen, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Ich würde jetzt sagen 30 Mal, es kann aber auch 60 Mal gewesen sein.
Wie alt warst du, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
Ich würde sagen, ich war wahrscheinlich 10 oder 11.
Okay, ja.
So in dem Dreh.
Bei mir war es mein Bruder, die dumme Sau, der hat mir viel zu früh gezeigt. Wie gesagt, ich war, glaube ich, 7 oder 8.
Meine Damen und Herren, der seriöse Podcast. Mein Bruder, die dumme Sau.
Dumme Sau, du!
Der Film, wahrscheinlich in die Fresse. Der Film, der mich viel zu früh geprägt hat oder schwerst belastet hat, war Alien. Ich war 9 Jahre.
Ist nicht dein Ernst, oder? Weil es ist bei mir genau das Gleiche.
Echt?
Genau das selbes Alter.
War ich gemeinsam in Therapie.
Selbes Alter, selber Film.
Die schlimmste Nacht meines Lebens.
Bei mir auch. Wir kennen uns so lange, wir haben noch nie darüber geredet. Wir haben noch nie Traumabewältigung gemacht. Philipp, mein Vater, oh Gott, meine Mutter wird ihm wieder den Kopf aufschlagen. Mein Vater kam von der Frühschicht nach Hause, da ist er mal in die Videothek gegangen und da hat er Alien mitgebracht. Und das war nachmittags. Und meinte, ja Junge, also ich gucke jetzt diesen Film, pass auf, wenn es dir zu gruselig ist, dann guckst du weg. Und ich wollte natürlich meinem Vater gegenüber keine Blöße geben und halt keine Schwäche zeigen und habe das durchgezogen. Habe danach noch so gespielt und so das Monster gespielt und habe, glaube ich, 2 Nächte lang nicht schlafen können. Egal. Beim Weißen Hai bin ich halt mehrere Monate nicht ins Wasser gegangen. Ach, Jahre. Jahre
nie,
eigentlich.
Nie ins Wasser. Bei mir war das total illegal, dass ich den Film gesehen habe. Wir hatten einen Videorekorder und mein Vater als Filmemacher hat viele gute Filme aufgenommen, so auch Alien. Und ich habe nachts, während meine Eltern manchmal in der Schnittschicht waren, also außer Haus, habe ich dann immer mal Filme, die filmhistorisch bedeutend waren, eingelegt und geguckt. Und da irgendwann war Alien dran. Und,
ja, na klar.
Es war gar schrecklich.
Ja, schad ja nicht. Selbst
ging
selbst
runter wie ein Balken.
Ging runter wie ein Balken. So, Frage 4, wann du das letzte Mal gesehen hast, hast du es beantwortet. Hast du jetzt vor 2-3 Tagen gemacht, ne?
Genau.
Nochmal in Vorbereitung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist deine Lieblingsszene oder Sequenz?
Ich lange überlegt, weil es sind so viele schöne Szenen.
Ja, mit der Antwort kommst du aber nicht durch.
Nee, ich weiß, ich habe sie dann auch gefunden und zwar die perfekte Suspense-Szene, wo auch Spielberg beweist, er ist Steven Spielberg. Ziemlich am Ende des ersten Akts, Brody, Roy Scheider, sitzt in diesem Klappstuhl am Strand und beobachtet die Badegäste. Das ist noch vor dem 4. Juli. Und er ist unsicher. Er weiß, es ist wahrscheinlich irgendwo ein weißer Hai, aber man hat noch keine richtigen Beweise. Und da ist ein Riesengetrubel. Er sieht immer nicht so genau, was auf dem Wasser los ist, weil irgendwer läuft immer durchs Bild und Schnitte gehen, Wasseroberfläche, jemand läuft durchs Bild zurück. Der unsichere Blick von Brody hin und her. Und er kann nicht so genau erkennen, da schwimmt irgendwas. Ach, dann ist es nur ein Taucher. Und die Kamera spielt wahnsinnig mit dem Zuschauer und mit Brody. Und irgendwann wird dann tatsächlich ein Badegast, Spoiler, gefuttert. Mit viel Blut, eine richtige Blubberträne, kommt da hoch. Und dann gibt es diesen großartigen Dolly-Zoom.
Oh ja, oh.
So ein, im Prinzip auch eine Verbeugung vor Hitchcock.
Ja.
Auf Roy Scheider zu, also Dolly-Zoom für alle, die sich nicht auskennen. Man hat die Kamera auf einer Schiene und bewegt sie, die Kamera auf ein Objekt zu und zoomt dann wiederum in die andere Richtung. Oder vice versa, man bewegt die Kamera weg vom Objekt und zoomt auf das Objekt. Und dadurch gehen Vordergrund und Hintergrund so auseinander. Und das ist dieser Vertigo-Effekt. Und das ist eben innerhalb von 2 Sekunden mit Roy Scheider. Sieht toll aus und es ist einfach perfekter Suspense, tolle Inszenierung. Als Filmemacher sagt man Mise en scène. Wunderbar.
Wunderbar.
Ja,
die berühmteste ist sicherlich die, wo man sich seine Narben zeigt. Ne?
Also oh, das kennt ja auch jeder. Super. Und was ist das da? Yeah, ich weiß nicht mehr den Namen, der fällt mir gerade nicht ein. Scheiße, ich sollte es eigentlich wissen. Mary Lou hat mir das Herz gebrochen. Oh ja. Hier ein Hai ist. Hier, das war Schlag vom Fuchsschwanz. Ist auch ein Hai. Super, ja, großartig. Ja, du hast eine tolle Szene ausgesucht.
Ja, ja,
die nehmen wir so. Die
ist gekauft. Wirklich vor Augen gerade.
Jetzt, wir reden ja hier von 5 Sterne beziehungsweise 5 Coolmänner-Filme des Öfteren. Aber trotzdem die Frage, Frage 6, gibt es einen Makel für dich? Gibt es was, etwas, was Bestimmtes, was dir vielleicht nicht gefällt?
Jein. Also mein Vater würde jetzt sofort sagen, also der biologische Aspekt ist völlig schwachsinnig. Das haben wir ja erledigt. Mhm. Das ist auch jetzt nicht mein großes Problem damit. Der Film ist auf gewisse Weise gealtert. Also man sieht ihm eine leichte Patina vielleicht an. Und man, aber ich finde, es ist unglaublich charmant, dieser Look der 70er Jahre.
Mhm, genau, okay.
Und heute würde man den ganz anders machen. Heute hätte man Computeranimationen. Man würde natürlich mehr Hai sehen und richtig Hai und Nahaufnahmen. Das ging damals nicht, aber dem Film hat das genutzt. Insofern kein wirklicher Makel.
Ja. So, okay. Standout-Performance als letzte Frage, die 7.
Standout-Performance.
Abgesehen von Bruce, dem Hai. Ich wüsste sofort, was ich sagen
also, will. Also das eine ist ja, es ist ja, der dritte Akt ist ja so eine Art Kammerspiel, wo alle drei gleich groß sind und fantastisch sind. Aber mein persönlicher Favorit ist tatsächlich Matt Hooper, der Ozeanologe von Richard Dreyfuss.
Genau, gespielt. Genau.
Warum? Der ist so der Fremdling dort. Der kommt als junger Intellektueller von außerhalb, den will keiner haben. Und keiner kann mit dem umgehen. Der ist belesen, der erklärt uns Sachen, die wir nicht wollen. Und dann ist der aber nicht nur so ein junger Hämpfling, der viel gelesen hat, sondern der kann auch zupacken, der kann da auch gegenhalten und der ist so schön ironisch dabei und der spielt sich da einen Wolf, wenn die da mit dem Bürgermeister streiten, das ist großartig.
Also das wäre nämlich auch genau meine Antwort gewesen. Natürlich Close Encounters, ne? Also unheimliche Begegnungen der dritten Art, da spielt er auch so wunderbar den Familienvater, der da an seinem Alien-Wahn zerbricht, aber hier diese Darstellung, das ist mit das Beste, was der Mann je, und der hat viele tolle Sachen gemacht.
Und du weißt, wie er zu der Rolle gekommen ist?
Nee, erzähl mal.
Das war, da sind wieder New Hollywood, die sind ja alle befreundet miteinander und Spielberg hat gesucht und er wollte eben diesen einen Typen. Und irgendwann sagte sein Kumpel George Lucas, wie hat das formuliert? Nimm doch Ricky. Und weil er hatte gerade American Graffiti mit ihm gedreht, wo er ja auch so ein bisschen den etwas intellektuelleren Typen, der dann raus aus der Kleinstadt will. Und das Irre ist, zwischen diesen Filmen liegen nicht viele Jahre, also maximal 1 oder 2 Jahre, aber er ist in American Graffiti, glaubt man ihm noch so den 19-20-Jährigen. Genau. Und in Der Weiße Hai ist er durchaus über 30. Also der hat auch da schon zu der Zeit ein wahnsinniges Spektrum.
Und dann war es so schrecklich, was der Petersen mit ihm in Poseidon gemacht hat.
Gott, mit Poseidon.
Jedes Mal, wir kommen irgendwie immer drauf, Wolfgang Petersens Poseidon.
Das war der Film mit dem Boot, ne?
Das war der mit dem anderen Boot.
Umkippt.
Ach, ja. Ja, wunderbar, hätte ich auch gesagt. Richard Dreyfuss, Philipp, wir sind schon am Ende. Krass, oder? Tempus fugit.
So ist es.
So schnell vergeht die Zeit. Du hast wunderbare Plädoyers gehalten, hast unseren Platz 61 wirklich wunderbar vertreten hier als der Filmpate hier bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Wir sagen
Dank und du darfst auch wiederkommen.
Ja, eben genau. Also erstmal tausend Dank an unseren Paten, unseren Spielberg-Fanatiker, Experte und Lobhudler. Philipp Teubner, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ich bedanke mich. Es ist mir immer eine große Freude mit dir und auch.
Noch eine Frage: Hast du aktuell eine Produktion, wo du dran arbeitest?
Was verraten darfst? Darf ich was so verraten? Also es gibt. Wir haben ja vorhin zum Beispiel dieses kleine Zitat von Herrn Spielberg, What does film mean to you, gehört. Mhm. Das ist so ein zwar unendliches Projekt, aber im Moment auch Corona-bedingt arbeite ich mich da so durch diese 2000 Interviews. Ah. Das kann ein Dokumentarfilm werden, das kann ein Buch werden, das kann eine digitale Enzyklopädie werden. Mhm. Im Moment bin ich sehr damit beschäftigt, überhaupt diese ganzen Interviews aufzuarbeiten, ein bisschen niederzuschreiben. Auch viele sind noch auf diesem, wir hatten vorhin gesagt, Tapes, zwar professionelle Tapes, nicht Video 2000, sondern Betacam und Digibeta, aber die
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Muss man alle erstmal digitalisieren. Genau. Und das ist viel Arbeit, braucht viel Zeit. Und ich könnte auch drei Assistenten gebrauchen, die ich nicht habe, die mir keiner bezahlt. Aber das ist so das große Langzeitprojekt, an dem ich im Moment sehr.
Du, Achtung, Idee, sage ich dir jetzt auch so, kannst du einfach mitnehmen, die Idee ist ja jetzt, also, habe ich kein Problem mit, muss ich dir nicht verkaufen. Aber guck mal, andere Leute bringen Bücher raus wie Vornamen unsortiert. Verstehst du? Ja. Und also. Ne? Also kannst auch einfach, wenn es, also ich würde es geil finden, das ist ein Buch, das heißt so wie die Frage, was bedeutet Ihnen Film, und dann stehen da nur noch die Namen und das Zitat da und dabei.
Ich denke, bei den Namen, die, du kennst die Kollegen auch alle, wenn man da weiß, da ist ein Steven Spielberg, da ist aber auch jeder andere, ein Hans Zimmer etc., Leute, die sich für Film interessieren, wollen vielleicht doch diese Antworten wissen.
Ja, eben genau. Ich finde es super.
Doch, auf jeden Fall.
Finde ich auch super, spannend, super Frage. Geschichte. Und es ist eigentlich ist eine total, hast du ja eingangs auch gesagt, es ist eine total einfache Frage eigentlich, ne? Was bedeutet den Film? Kann man so wegkommen? Ja, ich finde Film schön. Oder du hast halt eine 20-minütige, ganz profunde Antwort, ne, die dabei rauskommt.
Und ansonsten einfach, dass ich immer noch lebe, trotz Corona, ein großes Shoutout, nennt man das so? Ein
Shoutout? Ja, an wen?
Ein Gruß an die DEFA-Stiftung. Die kümmert sich um das Filmvermächtnis in der DDR und für die mache ich jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viel Zeitzeugeninterviews mit Regisseuren, Schauspielern, Produzenten, die jetzt alle mittlerweile auch nicht mehr ganz jung sind und die erzählen mir dann manchmal 6 Stunden lang, was die so gemacht haben zu DDR-Zeiten im Kino in Babelsberg, und das ist eine schöne Arbeit.
Toll, na, wenn da was Konkretes zur Hand ist, da laden wir dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein, dann eben an anderer Stelle, aber es soll jetzt auch verraten sein, ja, das war Der Weiße Hai und damit nicht der letzte Spielberg-Film in dieser Reihe. Dankeschön, Philipp.
Ich bedanke mich.
Beim nächsten Mal dann, danke Herr Mayer auch, ja. Nee, danke. War nicht vergessen. Bis nächstes Mal. Beim nächsten Mal dann einer der besten Sportfilme aller Zeiten, wobei es weniger um den Sport selbst als um das Management drumherum geht, mit einem der größten Filmstars aller Zeiten und einer Oscar-prämierten Nebenrolle. Mehr kann ich nicht sagen, alles andere wäre dann wüsste das gleich. Also, bis beim nächsten Mal.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.